HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Und auch zum Ende der Woche gibt es eine erschreckende Nachricht. Der Leiter des katholischen Limburger Priesterseminars, Christoph May, ist tot. Der 49 Jahre alte Theologe ist leblos gefunden worden. Einen Tag zuvor hatte ihn Bischof Betzing wegen Vorwürfen übergriffigen Verhaltens von allen Ämtern freigestellt. Im Bistum ist man erschüttert und voller Trauer. HR-Inforeporterin Eva Rösler hat sich mit dem Fall beschäftigt und mit meinem Kollegen Klaus Reichert über das Thema gesprochen. Und in dieses Gespräch hören wir noch einmal rein.
Sag uns bitte nochmal, was ist bisher bekannt?
Ja, mittlerweile hat das Bistum auch ein offizielles Statement geschickt. Darin steht ganz klar die Trauer im Vordergrund und das Mitgefühl mit den Angehörigen von May, aber auch das Mitgefühl mit denjenigen, die sich beim Bistum gemeldet haben und Anschuldigungen gegen May erhoben haben. Daraufhin hat es ja dann dieses persönliche Gespräch mit dem Bischof gegeben, in dem es um diese Vorwürfe wegen übergriffigen Verhaltens gegangen ist. Was das im Einzelnen genau bedeutet, das sagt das Bistum wiederum nicht. Nur soweit, sein Gespräch mit dem Bischof sei nach dem Regelwerk der Kirche ein ganz normaler Vorgang nach entsprechenden Anschuldigungen. Und nach dem Gespräch ist May dann von all seinen Ämtern freigesetzt worden, um die Vorwürfe prüfen zu können. Und einen Tag später wird er tot aufgefunden. Das Bistum selber spricht hier nicht von Selbstmord. Uns liegt aber eine interne Mail aus der Stadtkirche in Frankfurt vor. Darin schreibt der Stadtdekan, dass sich Christoph May das Leben genommen habe.
Christoph May hat er jahrelang in der Region gearbeitet, war bekannt nicht nur als Leiter des Priesterseminars.
Ja, ganz genau. Dieses Amt, das hat er erst vor 4 Jahren, also 2018, übernommen. Davor war er Pfarrer in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis, dann Bezirksdekan in den katholischen Bezirken Wetzlar und Lahn-Dill-Ede, also sehr verwurzelt in der Region. Und er stammt aus dem Westerwald und hat zuletzt in Limburg gewohnt.
Der Leiter des katholischen Limburger Priesterseminars, Christoph May, ist tot aufgefunden worden. Wir hörten ein Gespräch zwischen Eva Rösler und Klaus Reichert. Die Landesschülervertretung hat zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über die Situation an hessischen Schulen zu sprechen, mit Blick auf die Beschulung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Zweifelsohne eine Herausforderung für das hessische Bildungssystem. Die Pressekonferenz hat sich Pia Stenner angehört und sie hat auch Eindrücke aus einer Schule in Hessen gesammelt.
Das Lehrerzimmer der Georg-August-Zinn-Schule in Kassel ist seit einigen Wochen kein Lehrerzimmer mehr. Hier lernt jetzt stattdessen eine Intensivklasse. Vor allem Deutsch mit Würfelspielen und bunten Kärtchen. Schülerin Sumaya kann schon einige Sätze.
Hallo, ich heiße Sumaya, ich komme aus der Ukraine. In Deutschland in Schule schwer und gut.
Vieles ist noch schwer, manches klappt gut. Ähnlich fällt die Bilanz der Landesschülervertretung zur Integration der ukrainischen Geflüchteten an hessischen Schulen aus. Julius Jasper Brinkmann sieht besonders beim Lehrermangel Handlungsbedarf.
Wir fordern vor allem, dass mehr Fachpersonal für die Beschulung von Geflüchteten bereitgestellt wird und eben auch die Fortbildung dafür, weil wir gemerkt haben, dass eben eine wirklich gute Beschulung nur mit ausreichend Personal leistbar ist und das haben wir momentan in Hessen nicht.
Von Woche zu Woche werden es mehr ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen. Aktuell sind es fast 12.000. Dass es dafür zusätzliches Personal bräuchte, streitet auch Kultusminister Alexander Lorz nicht ab.
Wir haben auch jetzt nicht einfach 1.000 Lehrer in der Hinterhand gehabt, die sozusagen nur auf diesen Fall gewartet haben, um da einzuspringen. Deswegen müssen wir natürlich auch mit temporären Maßnahmen arbeiten, mit Behelfsmaßnahmen arbeiten, wie beispielsweise der Erhöhung des Klassenteilers.
Um mehr Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine trotz fehlender Lehrkräfte aufnehmen zu können, hatte die Landesregierung die Maximalgröße der Intensivklasse von 16 auf 19 Personen aufgestockt. Aus Sicht von Julius Jasper Brinkmann ist die Idee von Intensivklassen nicht falsch. Erstmal Deutsch lernen und auf einen Stand kommen.
Es kann aber viel aufgebrochener funktionieren. Also wir haben jetzt eine sehr abgegrenzte Beschulung von Geflüchteten, eben nicht wirklich integriert im Schulalltag.
Die Landesschülervertretung schlägt vor, mehr gemeinsame Angebote mit dem Rest der Schulgemeinde, zum Beispiel in Musik oder Sport. Denn dafür braucht es keine Sprachkenntnisse. Landesschulsprecherin Jessica Pilz sagt aber auch, viele Ukrainer wollen sich gar nicht so sehr integrieren und Deutsch lernen, denn sie hoffen, so bald wie möglich wieder zurück in ihre Heimat zu können.
Und ich denke, das ist verständlich in der aktuellen Situation, das gilt es auch zu respektieren. Aber wir sollten den Raum schaffen dafür, dass sie eben auch die Möglichkeit bekommen, sich hier einzuleben und sich hier wohler zu fühlen.
Pressekonferenz der Landesschülervertretung. Pia-Christine Stenner hat sie zusammengefasst. Vielen Dank. Seit 30 Jahren gibt es nun schon Fairtrade Deutschland. Produkte mit diesem grün-blau-schwarzen Logo stehen dafür, dass bei der Herstellung bestimmte Kriterien eingehalten wurden: soziale, ökologische und ökonomische. Das Ziel dahinter: Kleinbauernkooperativen im globalen Süden sollen stabilere Preise erhalten, auch unabhängig vom Weltmarktpreis. Und sie sollen langfristige Handelsbeziehungen haben. Doch wie fair ist Hessen wirklich? Das hat hr-Inforeporterin Jutta Niesband überprüft.
Eines hat das Fairtrade-Logo geschafft. Die Menschen in Hessen kennen es, wie eine Umfrage in Frankfurt zeigt. Und sie schauen beim Einkauf auch mehr oder weniger danach.
Ab und zu, weil ich dann denke, dass die Produzenten mehr kriegen. Also ich gucke vor allem bei Kaffee und Schokolade drauf.
Immer dann, wenn es mich auch geschmacklich anspricht, nehme ich lieber Fairtrade-Produkte, um den fairen Handel zu unterstützen. Hat man einfach ein gutes Gefühl.
Teilweise, ja. Wobei ich mir auch immer nicht ganz sicher bin, ob das der richtige Weg ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist sowas für unser gutes Gewissen.
Mit gutem Gewissen oder einem guten Gefühl einkaufen, diesem Bedürfnis wird das blau-grün-schwarze Fairtrade-Logo offenbar gerecht. Über 90% der Deutschen kennen es und vertrauen ihm, sagt Claudia Brück im Vorstand von Fairtrade Deutschland. Der Umsatz mit diesen Produkten letztes Jahr mehr als 2 Milliarden Euro.
Fairtrade hat eine sehr, sehr treue Kundschaft. Es gibt Umfragen, wo wir wissen, dass einerseits die Treue sehr ausgeprägt ist und andererseits auch eine etwas höhere Preisbereitschaft für die Produkte, wenn bekannt ist, dass davon auch die Produzenten im globalen Süden besser leben.
Damit es auch sichergestellt sei, arbeite Fairtrade Deutschland mit einem Zertifizierungssystem. Da werde in regelmäßigen Abständen vor Ort nachgeschaut, welche Preise und Prämien bezahlt werden und was dann mit dem Geld tatsächlich passiert.
Außerdem haben wir ein permanentes Beratersystem im globalen Süden. Das heißt, unsere Produzentenorganisationen werden von ortsansässigen Beratern betreut, die mit ihnen immer wieder darüber sprechen, wie langfristige Ziele erreicht werden können, wie sie sich weiterentwickeln können.
Kunden kauften hierzulande vor allem bestimmte Fairtrade-Produkte, nämlich Bananen, Kaffee und Rosen. Weniger dagegen T-Shirts aus Biobaumwolle oder Tee. Nur, wie fair sind die Produkte wirklich? Einfach ist das noch bei Rohstoffen wie Kaffee, Bananen, Tee, Kakao, sagt Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen. Bei Mischprodukten wie Schokolade sind aber nicht immer alle Zutaten aus fairem Handel. Und dann gibt's noch den sogenannten Mengenausgleich.
Große Betriebe, die sowohl konventionelle Ware als auch fair gehandelte Ware herstellen, sagen, sie können die Rohstoffe nicht so klar trennen. Sie drucken nur das Fairtrade-Logo auf so viele Produkte, wie sie auch dann zum Beispiel den Kakao eingekauft haben. Aber es kann für den Verbraucher sein, dass er eine Schokolade hat mit dem Fairtrade-Siegel und da ist aber der konventionelle Kakao drin. Und jemand, der eine konventionelle Schokolade kauft ohne Fair-Siegel, der hat dann den fairen Kakao da drin.
Deshalb gibt es auch vom grün-blau-schwarzen Fairtrade-Logo drei Formen. Die erste ist das reine Logo, sozusagen blanko.
Dann gibt es das mit einem kleinen schwarzen Pfeil daneben. Da muss man einfach wissen, das kennzeichnet Mischprodukte, also Lebensmittel, die aus mehreren Zutaten bestehen. Und es kennzeichnet auch Produkte, wo eventuell der Mengenausgleich benutzt wird. Und dann gibt es noch ein Fairtrade-Logo, da steht dann die Zutat Kakao oder Zucker daneben. Da kommt nur diese eine Zutat aus fairem Handel.
30 Jahre Fairtrade. Wie fair ist Hessen? Das hat Jutta Niesband rausgefunden. Am 12. Juni 1942, da bekam Anne Frank ein rot-weiß kariertes Tagebuch geschenkt zu ihrem 13. Geburtstag. Was sie darin notierte, das wurde als Tagebuch der Anne Frank zu einem Stück Weltliteratur und zu einem der wichtigsten Zeugnisse der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. In Erinnerung an Anne Frank wird am Sonntag, am 12. Juni nämlich, der Anne-Frank-Tag begangen. Für die Bildungsstätte Anne Frank ist dieser Tag Anlass für einen Kunstwettbewerb für junge Leute, bei dem in diesem Jahr kurze Audiobeiträge ausgezeichnet werden. Christoph Schäffer hat Details dazu.
12. Juni 1942. Ich hoffe, dass ich dir alles anvertrauen kann, wie ich es bisher noch niemals konnte. Und ich hoffe, dass du mir eine große Stütze sein wirst.
Das war der erste Eintrag von Anne Frank in ihr Tagebuch, das sie gerade zu ihrem 13. Geburtstag bekommen hatte. In den folgenden 2 Jahren, im Hinterhausversteck in Amsterdam bis zu ihrer Verhaftung und Deportation, blieb das Tagebuch tatsächlich eine Stütze für Anne Frank und eine Möglichkeit, sich mitzuteilen. 80 Jahre später haben jetzt Jugendliche und junge Erwachsene aus ihrem Leben berichtet und dabei immer wieder auch die Form des Tagebuchs gewählt.
Liebes Tagebuch, was soll ich schreiben und worüber?
28. November 2021.
Kennst du das, wenn du ausgeschlossen wirst und dein Herz innerlich stirbt?
18. Februar 2014. Schüsse.
Liebes Tagebuch, heute habe ich gemerkt, wie schrecklich gemein die Welt sein kann.
Dann frage ich mich, wie wird meine Zukunft sein?
Bist du glücklich?
Das Private ist poetisch, so hieß das Motto des Storytelling-Wettbewerbs, sagt Astrid Kasperek von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.
Was politisiert dich? Wo berührt Politik deinen Alltag? Wofür gehst du auf die Straße?
Auf solche Fragen sollten die Teilnehmenden antworten, in Form kurzer Audios oder Sprachnachrichten von maximal 2 Minuten. Bei Casey Rabe, 18, aus Marburg, geht es um Selbstbestimmung.
Ich bin 18 Jahre alt und ich weiß, ich bin kein Mädchen und kein Junge und ich weiß, ich muss eins der beiden sein, um gesehen zu werden. Ich bin mutig, ich stehe zu meiner Realität.
Bei Pia Sophie Möller, 12, aus Wiesbaden, geht es um getrennte Welten.
Oft habe ich das Gefühl, nur in meiner eigenen Welt zu leben. Ich bin Deutsche und lebe in Deutschland. Aber muss das auch heißen, dass ich dorthin gehöre? Oft lebte ich lieber an einem anderen Ort, in meiner Fantasie, woanders auf der Welt. Warum gibt es so Dinge wie Nationalität? Um Sachen zu vereinfachen?
Und bei Anastasia Missik um den Krieg in ihrem Land der Ukraine.
24. Februar 2022. Explosionen. Ich wache um 5 Uhr morgens auf. Kharkiv wird bombardiert. Keine halbe Stunde später erfahren wir, dass die ganze Ukraine angegriffen wird, packen unsere Säcke und die Geschichte fängt an. Ich dachte mir immer, dass ich nicht politisch bin. Mein Leben zeigt das Gegenteil.
Das sind 3 der prämierten Beiträge aus verschiedenen Altersgruppen. Ausgewählt aus 250 Einsendungen. Astrid Kasperek von der Bildungsstätte Anne Frank.
Meine These ist tatsächlich, dass dieses Medium des Audiobeitrags sehr nah dran ist, so an der Lebensrealität der Jugendlichen. Einfach weil die viel über WhatsApp oder Telegram mit Sprachnachrichten kommunizieren und da hat man dann auch so ein direktes Gegenüber.
Privat, poetisch und politisch zugleich sind die Beiträge. Oft erzählen sie von Ausgrenzung, Verfolgung und Krieg oder von der Suche nach dem eigenen Weg. Zu hören sind die Audios auch in einer App, die zu einem Audiowalk durch den Frankfurter Stadtteil Dornbusch einlädt. Hier wurde Anne Frank 1929 geboren und hier befindet sich auch die Bildungsstätte Anne Frank. So verbinden sich die Orte der frühen Kindheit von Anne Frank mit den Stimmen und Geschichten der Jugendlichen von heute.
Das Private ist poetisch. Unter diesem Motto hat die Bildungsstätte Anne Frank einen Storytelling-Wettbewerb veranstaltet, dessen Ergebnisse auf einer App als Audiowalk zu erleben sind. Und diesen Sonntag, am Anne-Frank-Tag, werden die Beiträge ausgezeichnet. Christoph Schäffer hat uns einige davon vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer zum Wochenende. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.